Ja, also ihr hört jetzt das Freifunkradio, heute Aufzeichnung aus Wien.
Wir sind zum Betriebsausflug gefahren.
Genau, zum Battlemash Nummer 10 und haben jetzt den Simon Wunderlich zu uns gebeten.
Hallo.
Unter anderem bist du das 10 Jahre lang das Organisations- und Mentorteam vom Battlemash gewesen.
Ja, na, ich organisiert habe ich 5 Jahre mit, aber ich war eigentlich alle 10 Editionen dabei.
Genau. Die letzten Jahre über hast du dann auch immer wieder so aus dem Hintergrund geguckt, dass die Leute, die dann die jeweilige Organisation am nächsten Battlemash übernehmen, dass da nichts irgendwie untergeht und dass so die größten Fehler, die man da machen kann, nicht passieren.
Genau, wir machen das traditionell, also wir wechseln ja jedes Mal den Ort und damit auch das Team, was es vor Ort organisiert. Das ist also meistens die Community, manchmal auch die Unis vor Ort. Ja, und das wechselt immer. Das ist natürlich, ja, man muss den Leuten auch jedes Mal neu erzählen, was so gemacht wird oder wie wir uns das vorstellen oder auch welche Erfahrungen wir gemacht haben. Und da habe ich mitgeholfen in den letzten 5 Jahren und eben auch die Organisatoren vom jeweils vorherigen Jahr werden da als Mentor mit abgestellt und die Leuten zu helfen.
Aber jetzt gibt es den Staffelstab, gibst du weiter und
genau,
neue Mentoren.
Genau, jetzt machen das neue Mentoren, die auch schon Erfahrung haben und die dann den lokalen Organisatoren helfen können.
Ja, dann freuen wir uns schon auf den Battlemash Nummer 11.
Auf jeden Fall.
Genau, das diesjährige in Wien war ja wirklich wunderschön. Also, es ist noch nicht ganz vorbei, aber wir nähern uns dem Ende.
Es hat sich schon ganz gut gemacht. Ja, wir sind bei Funkfeuer zu Gast, oder Funkfeuer hostet das Battlemash maßgeblich mit. Das ist ja das Freifunk-Äquivalent in Österreich und ist auch in Wien groß geworden.
Genau, und benutzen OLSR als Routing-Protokoll und switchen, glaube ich, auf OLSR V2.
Das versuchen sie schon seit einiger Zeit.
Genau. Okay. Ja, gab ja so ein bisschen Debatten darüber, dass dieser Battle-Charakter, also dass man die Protokolle und ihre Entwickler da gegeneinander antreten lässt, wie bei der Formel 1, das ist sehr stark in den Hintergrund getreten im Laufe der Jahre.
Ja.
Und jetzt gab es auch Diskussionen, ob man die Competition ganz weglässt. Wobei mir persönlich irgendwie, dass so die Competition noch so parallel läuft, dass ich persönlich würde das begrüßen.
Ja, richtig. Also wir versuchen ja immer Tests zu machen, wo wir die Protokolle gegeneinander antreten lassen und dann verschiedene Parameter, also Latenz und Durchsatz, uns anschauen und ja, schauen, welches Protokoll da die besten Routen gefunden hat. Wobei das auch immer ein bisschen mit unserer chaotischen Organisation nicht so ganz hingehauen hat. Die Testbeds haben wir dann schon irgendwann aufgesetzt bekommen, aber nicht immer Ergebnisse gehabt und das hat einige Leute frustriert.
Das wurde ja, du hast gerade Testbed gesagt, da wurde ja auch schon viel Aufwand reingesteckt, überhaupt erstmal so ein standardisiertes Testumfeld zu schaffen und dann eben auch Tests laufen zu lassen.
Genau.
Das waren ja eigene Projekte gewesen, oder?
Da gab es Projekte in Katalonien, die haben da sich richtig viel Gedanken gemacht, wie man so ein großes Testbed auch aufsetzt, wie man die Tests vorher definiert und das dann ausrollt und so weiter. Dann ist es aber trotzdem beim Battlemash an ein paar praktischen Problemen gestoßen. Also eins davon war, dass die Leute sich immer wieder gedacht haben, ja, wir upgraden vorher erstmal auf das allerneueste OpenWRT.
Und das ist dann leider kaputt gegangen.
Und das hatte dann leider den einen oder anderen Bug, der dann das Testen verzögert hat. Und zum anderen war es auch nicht ganz trivial zu bedienen. Ja, dieses Jahr machen wir wohl wieder eher so eine Art spontanes Testbed, also quasi OpenWRT oder beziehungsweise Lidi nehmen und from scratch Testbed aufsetzen.
Aber offensichtlich, das läuft jetzt auch schon seit Tag 2 und es werden jetzt auch Tests gefahren, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, der Vorteil ist, dass auch ein bisschen der Druck daraus ist. Also mittlerweile haben die Leute so
damit umgehen.
Mittlerweile haben die Leute so niedrigere Erwartungen an das Testbed, so wie ja, geht eh nicht. Da glaube ich, können die Leute sich viel kreativer austun. Also ich glaube, dass diese Idee sollten wir uns beibehalten.
Genau, das ist dann doch nicht ganz abschaffen. Also.
Wie kann man sich das hier vorstellen, das Testbed? Also das ist ja, sind wahrscheinlich Router, die hier in dem ganzen schönen alten Gebäude verteilt sind, oder?
Genau, also es haben verschiedene Leute Router mitgebracht. Also ich habe zum Beispiel 7 WDR 4300 mitgebracht und noch ein paar andere
Goldstaub, die kriegt man ja gar nicht mehr.
Ja eben. Genau, also na, haben Leute Router mitgebracht und dann werden die hier irgendwo verteilt. Wir haben also auch Pläne bekommen vom Gebäude. Und ja, dann gibt es Leute, die machen die Firmware erstmal an sich und dann helfen die Protokollentwickler auch, die Skripts zu bauen, dass man den Overhead misst und dass es ordentlich startet und so weiter.
Ja, dann aber schon ganz realistische Bedingungen, dadurch, dass das alles im Gebäude hier ist und das, oder weiß nicht, ob auch außerhalb Router installiert sind, aber dass man halt nicht nur so optimale Routen hat, sondern dass da tatsächlich mal gute, mal schlechte Routen dabei sind, oder?
Ja, ja, genau. Also es ist schon realistisch. Wir haben nur die Transmission Power ein bisschen runtergedreht, weil das Gebäude hier doch nicht so groß ist, aber ansonsten ist es alles...
Genau, ja. damit die Protokolle dazu gezwungen sind, auch mal
längere Routen
Zwischenstationen zu machen und sonst ist es ja nicht so interessant. Ja, eigentlich so die Idee, dich zu fragen, hatten wir, weil du hast ja auch einen Vortrag gemacht. Es gibt ja auf dem Battlemesh so seit einigen Jahren schon auch ein relativ dichtes Vortragsprogramm. Mhm. Und du hast vorgetragen zu dem Firmware-Lockdown. Ein Thema, was uns alle irgendwie ärgert und da würden wir dir noch ein paar Fragen dazu stellen.
Ja, das können wir machen, genau. Also ich hatte es ursprünglich vor 2 Jahren in Slowenien beim Battlemesh zum ersten Mal vorgestellt, wo offenbar viele Leute überrascht waren, weil in den USA ist es zuerst effektiv geworden.
Ja, vielleicht können wir noch mal so ein bisschen den Hintergrund irgendwie da mit reinbringen. Also für die Leute, die da noch nie was davon gehört haben, die das sich vielleicht anhören, weil wir senden das ja auch live über FM. Mhm. Also da wurde irgendwann, haben Leute unbeabsichtigt das Wetterradar gestört, weil es auf dem gleichen Frequenzband arbeitet wie das 5 GHz WLAN.
Genau, das war eins der Hauptprobleme. Also man darf ja WLAN im 5 GHz Bereich benutzen und da gibt es aber auch andere Nutzer, wie zum Beispiel Wetterradare, und die sind Primärnutzer. Das heißt, wenn die da sind, müssen wir als WLAN-Nutzer weggehen. Dafür gibt es eine Technik, die nennt sich DFS und die mit der, ja, das muss man auch zertifizieren, also muss man auch, wenn man das Gerät herstellt, nachweisen, dass man die unterstützt. Und wenn man eben ein Radar irgendwie wahrnimmt, muss man einen anderen Kanal wählen. Das ist erstmal so die grundsätzliche Idee. Nun ist die Technik, wird die teilweise ausgeschalten, weil die auch einige Fehler hat im praktischen Betrieb und unangenehm ist für WLAN-Nutzer. Mhm. Was dazu geführt hat, dass es vermehrt Probleme gibt bei den Radarbetreibern.
Weil 5 GHz wird immer populärer.
Genau, benutzen halt immer mehr Leute und dann gibt es ein paar Leute, die schalten das aus und die Radare sind aber so empfindlich, dass das halt wirklich ein Problem ist. Und diese Wetterradare werden beispielsweise eben auch auf Flughäfen eingesetzt, zumindest auf einigen. Das sind zwar die älteren Modelle, die auf der Frequenz noch laufen, aber die gibt es eben und die werden eben genutzt, wenn das Wetter schlecht ist und das Flugzeug landen soll. Mhm. Dementsprechend haben dann die ein großes Interesse, oder wir sollten auch ein großes Interesse haben, dass das funktioniert, damit die Leute heil auf dem Boden landen. Und man kann sich das auch anschauen, es gibt da so ein paar Karten, wie das aussieht, also da hat man dann halt ja, Linien und Dreiecke auf dem Wetterradarbild.
Ja, schön, so regelmäßige Objekte da.
Also genau. Tauchen da auf.
Genau, das ist erstmal so das grundsätzliche Problem. Man kann natürlich auch die Regularien in anderer Weise verletzen, wie zum Beispiel zu hohe Sendeleistungen einstellen oder Kanäle benutzen, die nicht erlaubt sind, weil die WLAN-Hardware kann relativ viel und die Regularien sind weltweit unterschiedlich und grundsätzlich ist man ja, diese Limits werden nur in Software umgesetzt. Das heißt, man kann jetzt auch hier Kanäle einstellen, wenn man am richtigen Register dreht, die nur in den USA erlaubt sind.
Hm. Noch eine kurze Nachfrage. Du hast erwähnt, DFS ist der Three-Letter Acronym, also der drei Buchstaben Abkürzung dafür. Wofür steht die?
Dynamic Frequency Selection.
Aha, dynamische Frequenzselektion.
Genau.
Und aber das ist ja so, die Wetterradare sind ja jetzt nicht über alle Kanäle verteilt, die es da im 5 GHz Band gibt. Das sind ja nur es ist eigentlich ein relativ kleiner Bereich. Eigentlich könnte man sich ja, wenn man da Ärger aus dem Weg gehen will und auch zum Beispiel seinem Gerät nicht vertraut, dass es dann tatsächlich zuverlässig das Radar erkennt, könnte man ja von den Kanälen fernbleiben.
Grundsätzlich ja. Also die Wetterradare selber, die sind zwischen 5,6 und 5,65 Gigahertz.
Gerade mal 50 Megahertz.
Genau, das sind, für die gelten auch erschwerte Bedingungen. Also da muss man dann, also das sind diese DFS-Anforderungen, wie lange man dort scannen muss, bevor man den Kanal
überhaupt benutzen
darf und wie lange man den fernbleiben muss, wenn man ein Radar erkannt hat, sind da deutlich länger und auch man muss 99,99% Wahrscheinlichkeit, Erkennungswahrscheinlichkeit haben.
Also man darf nur eine Fehlerrate von 0,01% haben, dass man das Radar mal nicht erkennt.
Irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, aber es waren auf jeden Fall ziemlich wenig und ich erinnere mich, dass die Labore dort ein paar Tage testen müssen und die ganze Zeit Radarpulse schicken müssen, damit man es überhaupt nachweisen kann im Labor. Also das ist eigentlich schon von den Regularien so gemacht, dass man das eigentlich gar nicht in seinem Produkt haben will. In den USA ist mittlerweile dieser Bereich komplett verboten. Darf man also gar nicht mehr benutzen für WLAN.
Aha, also 5,6 bis 6,5 ist tatsächlich jetzt
ausgesperrt. Genau, aber DFS-Pflicht besteht trotzdem schon für die Mehrheit der WLAN-Kanäle. Also nur der untere Bereich von, ich glaube, 5,15 bis 5,25 ist,
ist ja Indoor.
Sind die Indoor-Kanäle. Die gibt es ohne DFS. Dann gibt es nochmal einen weiteren Block von 4 Kanälen. Der ist Indoor mit DFS und der Rest ist dann Outdoor mit DFS von 5,35 bis 5,7, glaube ich.
Aber da gibt es ja doch gar kein Radar, oder gibt es da
doch Radar? Da gibt es auch Radar. Es gibt ja auch andere Radar. Es gibt ja nicht nur Wetterradar. Mhm. Es gibt auch beispielsweise militärische Radare und andere. Okay. Da kenne ich mich aber auch nicht genau aus. Mhm. Ich will auch nicht ausschließen, dass es noch Wetterradare auf den anderen Frequenzen gibt.
Okay, also um das mal zu rekapitulieren. Es gab Fälle, wo die Wetterradare an den Flughäfen gestört wurden, weil WLANs auf dem gleichen Kanal gearbeitet haben und die haben dann eben das Wetterradar gestört. Und dann ist ja Folgendes passiert, dann hat die amerikanische Regulierungsbehörde FCC für Telekommunikation gesagt, dann müsste jetzt verhindert werden, dass Leute solche Kanäle einstellen, die dann das Wetterradar stören können oder die nicht den Regularien entsprechend und diese Erkennung von dem Radar nicht hinkriegen. Oder wie war das?
Ich glaube, ursprünglich kamen die Impulse aus der EU, aber die FCC...
Ach, die kamen aus der EU tatsächlich?
Ja, es gab da auch einen größeren Report, in welchen Ländern, wie viele Fälle und so weiter, habe ich auch mal gesehen. Gab es halt schon einige Fälle, die Gründe waren auch unterschiedlich. Es gab defekte Firmwares von den Herstellern. Das war, glaube ich, einer der größeren Brocken. Also ich kenne das selber noch. Es gab da so Hersteller, da konntest du als Land dann Egalistan eingeben. Mhm. Und dann konntest du machen, was du wolltest. Mhm. Das ist schon ganz witzig. Aber ja, also auf jeden Fall in den USA ist das zuerst in Kraft getreten. Und die wollen ja nicht primär jetzt irgendwie Firmwares aussperren. Die haben aber gesagt, es muss sichergestellt sein, dass die Radio-Parameter nicht außerhalb der Regularien betrieben werden. Und da die ja eingestellt werden von Software und Hardware, muss man halt sicherstellen, dass die Software nur in dem zertifizierten Zustand auch betrieben wird. Das heißt also, in unserem Fall ist es halt ein bisschen schwierig zu bewerkstelligen praktisch, weil wir benutzen ja meistens System on a Chip, die jetzt keine spezielle Firmware nochmal haben, die als Binary kommt. Das heißt, wenn wir mit unserem Router mit OpenWRT flashen, dann ersetzen wir auch den Treiber und der Treiber kann potenziell alles machen, was er will. Und die hatten quasi zur Hilfestellung für die Hersteller so einen Fragebogen, wo man dann ausfüllen konnte, also hatte Fragen und dann konnte man dann beschreiben, wie sein Produkt ist. Also diese Beschreibung ist meistens Teil der Zertifizierung, damit die dann prüfen können, ja, passt oder nicht. Und eine Frage war da zum Beispiel, wie wird verhindert, dass man Drittfirmenwares wie DDWRT auf die Router flächen kann.
Und der DDWRT wurde da als Beispiel für Drittfirmenwares explizit genannt.
Genau, so ganz genau, das ist richtig. Und ich habe einem Hersteller gerade geholfen, diese Zertifizierung umzusetzen und mir wurde dieser Fragebogen dort zukommen lassen und dann habe ich mir das angeguckt und gesagt, na sowas, was machen die denn da? Mhm. Ja, also es ist wohl tatsächlich so, dass es wahrscheinlich in den USA konkret mit DDWRT ein paar Probleme gab, deswegen das dort drin steht. Die Regulierung fordert nicht explizit, dass wir Firmwares, also Drittfirmenwares nicht mehr zulassen dürfen. Aber praktisch, wie gesagt, ist es nicht so einfach trennbar.
Also solange nicht verhindert werden kann, dass jemand an den Radioparametern dreht, indem man eine andere Firmware drauf macht, muss eigentlich der Hersteller verhindern, dass jemand eine andere Firmware drauf macht.
Ja, das ist eigentlich eine praktische Konsequenz, genau.
Oder der Hersteller müsste alle Firmwares zertifizieren, die potenziell da drauf gebracht werden können.
Das wäre auch eine Möglichkeit, aber man muss sich im Klaren sein, so eine Zertifizierung kostet halt, sagen wir mal, für so ein Dualband-Gerät, je nachdem wie viele Regionen man hat, zwischen 50 und 100.000 Euro.
Kostet nur die Zertifizierung?
Die Zertifizierung, ne? Also sagen wir mal jetzt für FCC und CE und die Messungen im Labor und den Papierkram. Das ist so der Preisbereich. Das heißt, also
das ist dann die Zertifizierung, dass alle Standards eingehalten werden.
Genau, und das ist dann aber die Zertifizierung für eine Firmware. Ja. Das heißt, wenn man
Also für ein Gerät und eine Firmware. Naja, dann müsste man potenziell eben da Messungen wiederholen. Ich weiß jetzt nicht, ob man alle davon wiederholen muss, aber ich weiß, dass da...
Es würde dann etwas billiger. Es kostet dann vielleicht nur $15.000 oder...
Ja, vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall mit Sicherheit ein fünfstelliger Betrag. Und das ist jetzt halt nichts, wo wir als Open-Source-Community sagen, ja, hier TP-Link, zertifizier uns mal.
Aber die Auswirkungen sind ja fatal. Also wenn das Ersetzen von der Firmware, die zum Beispiel irgendwelche Bugs drin hat, also so sicherheitskritische Bugs...
Richtig, genau. Also das ist, wir verlieren die Hoheit über die Firmware. Das heißt, eben auch, wie du sagtest, die Hersteller, die machen dann keine Firmware-Updates mehr und wir können aber wir haben ja geupdatete Firmware, die dürfen wir aber nicht draufspielen. Also genau, das ist und Sicherheitsprobleme haben die Hersteller-Firmwares allemal. Also
allemal, aber das wird ja dann... Das kommt dann, das kriegt ja noch Steroide gespritzt, das Problem.
Ja.
Also in rauen Mengen. Also ich meine, dann gibt es dann eine Firmware, mit Riesenglück gibt es dann bei einem ganz populären Gerät, wo sich das dann vielleicht noch lohnt, gibt es dann vielleicht noch eine weitere Firmware dafür und das war's dann.
Ja.
Und das heißt irgendwie, nach einem halben Jahr gibt es kein Update mehr und das Ganze ist inhärent unsicher, weil die Firmware gegen den Rest der Welt offen ist wie ein Scheunentor und dann kann man sich gleich ein neues Gerät kaufen und das Spiel beginnt wieder von vorne.
Ja, genau. Richtig.
Aber das können wir doch... Also, das kann es ja nicht sein.
Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Es gab ja auch Initiativen, dass man versucht hat, zumindest in der EU diese Gesetzgebung nochmal zu beeinflussen. Und da wurden ja auch so Sachen reingeschrieben, dass es nicht verhindert werden darf mit diesem Lockdown, dass offene und freie Software installiert wird.
Da wurde dann so wachsweich, wurde dann gesagt, das soll aber nicht dazu dienen, irgendwie diese Installation alternativer Firmware zu verhindern. Also aber darauf läuft es ja hinaus.
Ich will mal noch eine kurze Anekdote bringen. Letztes Jahr gab es so einen Fall, also vielleicht noch vorher. Natürlich haben wir uns beschwert und es gab dann auch einen großen Aufschrei in den USA und da gab es einen Brief mit vielen, vielen Unterschriften.
Unter anderem auch unterschrieben haben.
Ja, genau. Aber da an der Stelle hat die FCC dann zurückgerudert. Aus dem Fragekatalog wurde DDWRT erstmal gestrichen. Und dann gab es diverse Pressemitteilungen, von wegen, es ist ja gar nicht so schlimm. An dem Gesetz grundsätzlich hat sich aber nichts geändert. Und dann gab es dann noch so einen Präzedenzfall mit TP-Link. Die hatten da, ich glaube, in ihrer eigenen Firmware, also in der Originalfirmware, ein paar Sachen gemacht. Das war sogar ein 2,4 GHz Gerät. Die halt einfach nicht rechtens sind oder die Regularien übertreten. Und FCC hat das quasi sich hergenommen und mit denen einen Deal verhandelt. Und ein Teil war davon, dass TP-Link die Firmware öffnen muss, beziehungsweise mit der Community zusammenarbeiten soll, da Lösungen zu finden, dass Open Source weiterhin dort drauf installiert werden kann und sie müssen $200.000 zahlen. Und der FCC hat es dann hingestellt, wie so, das ist jetzt die Lösung und es gibt kein Problem mehr und fertig. Aber trotzdem hat sich an dieser Stelle wieder nichts geändert an der Gesetzeslage. Es gibt ein paar Ansätze, wie man das Problem lösen könnte. Einer davon ist halt, dass man so eine Art Virtualisierungsebene macht und die WLAN-Treiber, sagen wir mal, außerhalb von dem inneren System macht, genau, was dann offen ist.
Also der User kann dann innerhalb einer virtuellen Maschine seine Firmware installieren, und aber das ist eben nur eine virtuelle Maschine. Das Hostsystem hat eben diese Firmware drin, die eben die Einhaltung der Regularien sicherstellt.
Genau, das ist
sehr aufwendig.
Ich glaube nicht, dass es von der Hardware, die wir bisher haben, unterstützt wird. Das heißt, dafür müsste es auch neue Hardware geben.
Die Prozessoren unterstützen keine Virtualisierung.
Zumindest die MIPS-Prozessoren meines Wissens nicht.
Ja, also das kann ja nur in einer recht aufwendigen Software geschehen und die dann den Router entsprechend langsamer machen.
Ja, genau. Also, genau. Es gibt da jetzt noch keine, sagen wir mal, gute technische Lösung, und die Hersteller nehmen dann den einfachsten Weg und nageln erstmal zu, weil dann sind sie zumindest,
Also das passiert auch schon oder noch nicht? Ich habe zumindest jetzt noch keinen großen Aufschrei gehört, dass Freifunk-Communities in Deutschland gesagt hätten, wir können keine Firmware mehr auf den Geräten installieren.
Genau, also es wird jetzt immer noch Hardware verkauft, die man flashen
kann. Es gibt aber durchaus Hersteller, die signieren dann jetzt schon ihre Images. Also ein paar Hersteller haben das schon immer gemacht, so wie Cisco und so weiter. Mhm. Es gibt jetzt ein paar Hersteller, die das halt jetzt auch zusätzlich machen. Es ist für USA, muss man allerdings im Hinterkopf behalten, das gilt alles nur für 5 GHz. Aha. Das heißt, 2,4 Gigahertz-Only-Geräte müssen nicht irgendwie zugenagelt werden.
Okay.
Und ja, ich glaube, also zumindest bei uns benutzen die meisten 2,4 Gigahertz-Only-Geräte, und da hat man jetzt noch nicht so viel gemerkt.
Und zugenagelte 5 Gigahertz-Geräte sind jetzt auch schon auf dem deutschen Markt aufgetaucht, oder?
Ich habe schon vereinzelt was gesehen, ja. Mhm. Das gibt's auch schon. Also wie gesagt, das man sieht dann eben, dass da irgendwelche Signaturen notwendig sind, um die Firmware zu installieren. Und
also Firmware wird signiert, der Update-Prozess verlangt, dass die Signatur vorhanden
ist,
und prüft es dann
richtig,
durch ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren.
Ja, zum Beispiel, genau.
Public-Private Key.
Ja, also sowas gibt es schon.
Also die Aussichten sind, dass in den nächsten Jahren dann nur noch Hardware auf den Markt kommt in der EU, die dann generell nur noch signierte Updates zulassen, weil die Vorschläge der EU oder was die EU da irgendwie erlassen hat, läuft ja darauf hinaus, dass alle Geräte, die ein Radio, ein Funkschnittstelle drin haben, ja verhindern sollen, dass damit Leute auf anderen Frequenzen senden oder irgendwelche Regularien.
Genau, also bei uns in Europa sieht die Sache noch ein bisschen anders aus. Da gibt es diese, wir nennen das Code Red, diese Radio Equipment Directive. Also gibt es da quasi eine Direktive. Das ist wie so ein legales Framework, was 2014 verabschiedet wurde. Also es ist schon eine Weile her. Und die tritt jetzt praktisch nächste Woche in Kraft. Oder wenn wir das jetzt hören, ist sie vielleicht schon in Kraft getreten. Ich glaube am 13. Juni. Okay. Und die ersetzt die RNTTE-Regelung, die wir seit 1999 haben. Und also in diesem Framework sind diverse technische Standards versammelt, die für die Geräte gelten.
Es gilt, dass diese Richtlinie gilt ja für alle Geräte, die irgendwie funken, oder?
Da gehört genau.
Bluetooth-Geräte, wird ja all das geregelt, welche Geräteklassen gibt es. Und
diese Direktive bezieht sich wirklich im Gegensatz zu der FCC-Regelung auf alle Geräte, die irgendwas mit Funk zu tun haben. Also auch Funksender und auch Funkempfänger. Also wir reden da von LTE, WLAN, Bluetooth, auch GPS-Empfänger gehören da eben auch mit rein. Das ist erstmal so grundsätzlich nicht schlimm, so eine Direktive zu machen, weil die alte war einfach alt und sollte mal ersetzt werden. Und es gibt aber eben eine Formulierung, die ist auch noch relativ schwammig, und da steht dann eben drin, dass dieser Nachweis, dass das alles in Ordnung ist, für Software und Hardware in Kombination gemacht wird, und dass die Hersteller eben sicherstellen müssen, dass das dass da nichts modifiziert werden kann.
Also wieder kann man dann die Software nicht mehr austauschen?
Das sagt das jetzt noch nicht.
Aber das ist die Konsequenz daraus.
Das wäre jetzt eine mögliche Konsequenz, ja. Die wir uns zumindest vorstellen können, dass diese passiert.
Wenn nicht so ein System mit Virtualisierung gemacht wird, dass der User halt ein System in der virtuellen Maschine austauscht und die eigentliche Hardware, die diese virtuelle Maschine bereitstellt, die sorgt dafür, dass diese Radiofrequenzregularien eingehalten werden.
Genau, also es könnte tatsächlich sein, aber das ist, muss eben noch konkret formuliert werden, was das genau bedeutet. Also wir wissen aktuell noch nicht, weil es einfach noch keine Gesetzestexte gibt, wie das genau aussieht. Und diese Richtlinie, die muss jetzt auch erstmal noch befüllt werden und das sollte eigentlich bis Dienstag passieren. Und es fehlen aber dann noch einen Haufen Standards und da gab es schon einen Aufschrei von der Industrie, dass sie ja gar keine Geräte mehr zertifizieren können und dementsprechend auch keine Geräte mehr verkaufen können.
Mhm. Ja, genau, da gab es doch jetzt eine Verlängerung, also das eigentlich sollte das jetzt in Kraft treten, aber die Hersteller sind jetzt auch in Panik, dürfen wir jetzt überhaupt noch irgendwas verkaufen?
Ja, genau.
Was ist mit den Geräten, die wir noch nicht verkauft haben?
Es geht erstmal um neue Geräte, also Geräte, die neu in den Markt eingebracht werden, so heißt das dann immer schön, müssen nach den neuen Regeln zertifiziert werden und da die einfach noch nicht vorliegen und die Hersteller gar nicht wissen, was sie da zertifizieren sollen, weil es gibt keine Testpläne und so weiter, oder ist es nicht klar, welche, haben sie jetzt in letzter Minute sich entschieden, die alten RNTTE-Sachen weiterhin zu behalten, bis eben die neuen veröffentlicht sind.
Okay. Also es wird vorübergehend ausgesetzt und wie lange gilt das jetzt, also dass es ausgesetzt ist? Gibt es da dann schon eine Deadline, wann das zu Ende sein soll?
Nicht, dass ich wüsste. Ja, und eine interessante Sache ist auch, ist auch noch nicht klar, welche Geräte in welchem Umfang betroffen sind. Das wird sich, das muss auch alles noch entschieden werden und da gibt es dann so Delegated Acts, die das dann also regeln sollen. Zumindest für WLAN gibt es da aber noch keine und da sollte auch dann eine Expertengruppe gebildet werden, die dann der EU-Kommission dann vorschlägt oder beziehungsweise eben diese Texte vorschreibt, die dann abgesegnet werden sollen. Und da hat sich zum Beispiel die Free Software Foundation Europe auch darauf beworben, da eben mit drinnen zu sitzen, um da eben auch Einfluss zu nehmen. Nur meines Wissens gab es da bisher gar keine Reaktion. Also weder, dass sie mit aufgenommen werden dürfen oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob diese Expertengruppen überhaupt schon gebildet sind. Also das kann sein, dass sich das alles noch 2-3 Jahre verzögert. Ist aber im Prinzip eine tickende Zeitbombe.
Mhm.
Und das Schlimme oder potenziell Schlimme ist einfach, dass nicht nur 5 GHz WLAN-Geräte betroffen sind, sondern eben auch 2,4 GHz Geräte und viele, viele
alles andere.
Ja.
Aber so ein bisschen klingt es für mich danach, das wird jetzt irgendwie theoretisch was verlangt, die Umsetzung ist so unrealistisch, dass es wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird.
Im besten Falle ist es so, ja. Aber man sieht ja in den USA, dass es schon zu Problemen geführt hat.
Mhm.
Und ja, deswegen erzählen wir das ja hier auch, damit Leute überhaupt erstmal bewusst wird, was da passiert und die richtigen Leute an die richtigen Stellen da Einfluss drauf nehmen können, dass der Clusterfuck nicht allzu groß wird.
Es ist ein Clusterfuck.
Ja.
Okay, naja, jetzt haben wir fast 29 Minuten. Also eigentlich sind wir damit schon am Ende. Das ist auch, was wir so an Senderplatz haben.
Okay.
Dann bedanken wir uns.
Ja, danke euch.
Ja, also wenn du in den letzten 40 Sekunden noch irgendwas loswerden willst zu dem Thema.
Na, wir haben Mailinglisten bei der Free Software Foundation Europe, wo man sich anmelden kann, wenn man an dem Thema interessiert ist.
Ja, das ist ja dann ein Aufruf.
Genau, also jeder, der interessiert ist, bitte meldet euch bei den Mailinglisten an oder schreibt dem Max Mail, der kümmert sich darum und koordiniert das so ein bisschen.
Gibt auch einige Talks, die er auf dem Chaos Communication Congress gehalten hat. Das können wir dann alles in den Shownotes mit verlinken.
Super, ja.
Genau, die Links zu den Talks und auch zu der Mailingliste, dass ihr das dann schnell finden könnt.
Ja, wunderbar, vielen Dank.
Super.
Damit ist unsere Sendung für den Juni auch im Kasten. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet dann auch nächsten Monat wieder ein.
Wenn es heißt Freifunkradio.
Wuhu!